Seit Jahren möchten Michi und ich unserem Vater das Buch schenken, die schönsten einsamen Inseln der Welt. Also es war immer so ein bisschen eine Androhung, dass er halt auf eine einsame Insel geschickt wird. Aber das war eben deswegen immer ein Spaß zwischen uns, weil wir sind nie davon ausgegangen, dass das überhaupt notwendig wird. Ich habe sie vorhin schon mal angeschnitten. Also in Shanghai konnte ich mich zwar ausleben, bin aber dann draufgekommen, dass viele Dinge, die ich mache, ja eigentlich, oder alles, was ich so gemacht habe, genauso in unser Unternehmen in Österreich passt. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, ich muss jetzt warten, dass ich bis die letzte Unterschrift gesetzt ist, damit ich endlich die Schlösser austauschen kann.
Sechs Jahre Lunchbreak Stories, wow! Und zur Jubiläumsrunde lade ich Menschen ein, die euch besonders inspiriert haben. Heute habe ich jemanden zurück im Studio, die vor 5 Jahren schon in Folge 15 viele von euch begeistert hat. Julia Zotter. Damals hat sie davon erzählt, wie es ist, zwischen Kakaobohnen, Mut, Visionen und einer Kindheit in einer Schokoladenfabrik aufzuwachsen. Und heute? Heute schauen wir gemeinsam auf die letzten 5 Jahre, auf große Veränderungen, kleine Erfolge, mutige Schritte und die spannende Frage, wie sich ein Familienunternehmen an die nächste Generation weitergibt. Wir sprechen darüber, warum es bei Zotter besser ist als am Mond, warum Nachhaltigkeit und Fairness nicht nur Werte, sondern Entscheidungen mit Konsequenzen sind und wie Scheitern manchmal der unangenehme, aber notwendige Türöffner für Innovation wird. Also, holt euch was Gutes zu trinken, am besten eine Trinkschokolade von Zotter, lehnt euch zurück und taucht mit mir ein in eine inspirierendere Jubiläumsfolge mit einer Frau, die zeigt, wie viel Zukunft in verantwortungsvollem Unternehmertum steckt. Viel Spaß mit Episode 107 und willkommen zurück, Julia. Ihr wisst ja, ich liebe es zu schenken. Wirklich. Dieses Gefühl, wenn jemand ein Päckchen öffnet und die Augen anfangen zu strahlen. Das ist einfach das Schönste für mich. Aber ich muss ehrlich sagen, gerade zu Weihnachten kann mich diese ganze Geschenkefinderei auch mal stressen. Es sind so viele Menschen, die mir wichtig sind. Meine Kinder, meine besten Freundinnen, meine Mama, mein Mann. Und jedes Jahr denke ich, hoffentlich finde ich für jede und jeden etwas Besonderes. Und genau deshalb bin ich so froh, dass es Otto gibt. Bei Otto finde ich einfach alles an einem Ort. Eine riesige Geschenkevielfalt, hochwertige Produkte, Top-Brands und dazu ein Service, auf den ich mich komplett verlassen kann. Egal ob für die Kids, für meine Freundinnen oder eben für meine Mom, ich entdecke dort immer etwas, das wirklich bleibt. Wenn ihr also dieses Jahr Freude schenken wollt, Freude, die bleibt, dann schaut unbedingt bei Otto vorbei. ottoversand.at/Weihnachten, da findet ihr wirklich wunderbare Sachen. Und das Beste kommt jetzt noch, es gibt einen Promocode. Und zwar, wenn ihr beim Auschecken und beim Bezahlen 22555 oder 22555 eingebt, spart ihr 20% auf Mode, Möbel und Deko. Und natürlich habe ich euch auch den Code in den Shownotes verlinkt, also falls ihr euch das jetzt nicht merkt, sind ihr gerade beim Autofahren, Putzen, Joggen, whatever seid, dann einfach nochmal in die Shownotes reinschauen. Code ist 22555 und einfach www.ottoversand.at/Weihnachten. Ja, hallo liebe Julia, ich freue mich riesig, dass du heute wieder mal bei mir in den Lunchbreak Stories bist. Du warst schon einmal bei mir zu Gast und zwar vor 5 Jahren, 2020, also schon eine lange Zeit her. Und ich habe mir das gestern noch einmal angehört, unser Interview. War damals Episode 15, mittlerweile sind wir bei Episode 107. Und es ist einfach, glaube ich, wahnsinnig viel auch passiert. Vielleicht noch ganz kurz, wir haben letztes Mal darüber gesprochen, so ein bisschen über deine Kindheit, wie das ist, in einer Schokoladenfabrik oder Konditorei anfänglich groß zu werden. Wir haben über Shanghai gesprochen, wie du das Schokoladentheater dort aufgezogen hast. Und jetzt bin ich ein bisschen neugierig, was hat sich verändert in den letzten 5 Jahren? Und wie bist du heute die Julia, die hinter Zotter denkt, fühlt und führt? Aber bevor wir das machen, möchte ich trotzdem noch einmal ganz kurz in deine Kindheit zurückblicken.
Voll gern, liebe Julia.
Super. Ja, Julia, du bist in eine sehr sichtbare Unternehmerfamilie hineingewachsen. Hat es da irgendwelche unausgesprochenen Erwartungen gegeben, die du damals gespürt hast und von denen du dich vielleicht auch bewusst ein bisschen befreien hast müssen, um deinen eigenen Stil zu entwickeln? Und ich meine jetzt gar nicht unbedingt nur vielleicht von deiner Familie, weil die stufe ich recht freigeistig ein, aber vielleicht einfach so die Julia Zotter sozusagen, von der erwartet man das und das.
Oha. Interessante Frage. Ich meine, wie du sagst, also wer meine Family oder Family-Geschichte ein bisschen kennt, die sind ja eh nicht so ganz normal. Also das passt schon und da kann man sich gut entfalten. Natürlich in Österreich mit dem Nachnamen, früher, als ich klein war, war das ja nicht so. Also wir haben ja als Firma selber oder als Familie selber meistens nicht gewusst, was im nächsten Jahr passiert. Wissen wir auch immer noch nicht. Insofern hat sich das natürlich langsam entwickelt. Es ist voll angenehm, wenn man seinen Namen nicht die ganze Zeit buchstabieren muss, sondern wenn man einfach sagen kann, ja, so wie die Schokolade, das passt schon. Aber natürlich hast du recht. Also wenn du Zotter irgendwo hast, dann ist natürlich eine gewisse Erwartungshaltung da. Keine Ahnung, dass Schokolade in meinen Adern fließt, das höre ich nicht so selten. Und dazu, sich ein bisschen selber zu entwickeln und zu schauen, mit ein bisschen Freiheit dahinter, das habe ich schon gebraucht. Aber das war ja auch meine Shanghai-Zeit im Prinzip. Also ich bin ja mit 25 nach Shanghai gegangen. Ich war davor auch schon eben in Paris unterwegs. Ich glaube, da haben wir in der letzten Episode auch gesprochen, eine Ausbildung. Und Shanghai hat mir das schon eröffnet, dass ich Zotter so leben kann, also schon mit dem Schoko-Hintergrund, mit dem Schokotheater-Hintergrund, Dinge ausprobieren kann, die einfach ich machen wollte. Und die ich jetzt ohne Befürchtung machen konnte, dass man jetzt sagt, ah ja, aber Zotter muss schon so sein oder so. Und da war Shanghai einfach die Zeit, wo ich mich ausleben habe können. Und da haben wir, ja, ich meine mit 25 natürlich, ich meine Feiern gefeiert im Schokotheater, die ich hier so nicht machen könnte. Wir haben Dinge ausprobiert, das war einfach herrlich. Ich habe so ein Brunch-Menü mit einem Restaurant zusammen gemacht, was nur um Schokolade gegangen ist, aber natürlich auch salzig war. Also ich habe so ein bisschen die Kochader ausleben können. Und das war schon toll, dass die Möglichkeit zu haben, Zotter auf eine Art zu definieren, wie ich es mir halt vorstelle. Rückblickend war es jetzt gar nicht so anders. Ich hätte mich in Österreich überhaupt nicht fürchten müssen, weil es ist nicht so anders geworden wie das, was wir hier nicht sowieso auch, was nicht auch in unserem Universum Platz hätte. Das wäre jetzt auch hier nicht überraschend. Aber das ist natürlich toll, wenn man das ausprobieren kann und dann draufkommt, hey, das ist aber eigentlich eh genau das, was ich will. Weißt, also ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass ich nach Österreich zurückkomme und mir denke, oh shit, jetzt muss ich mich da irgendwo einbauen oder anpassen oder zurücknehmen oder sonst irgendwas machen. Nein, ich habe einfach genauso weitergemacht wie vorher. Also, und das ist das Schöne, weil dann weißt du, okay, du bist angekommen, du bereust nichts, du verlässt jetzt nicht irgendwas. Und ich glaube, das ist auch natürlich jetzt in weiterer Zukunft eine Übergabe von einem Unternehmen zum Beispiel, werden wir eh nachher noch dazu sprechen. Ich sehe das als eine Aufgabe, aber nicht als eine Aufgabe von meinen Träumen. Weil das gibt's ja auch oft, dieses, wenn ich dann die Verantwortung übernehme zum Beispiel, dann darf ich das und das nicht mehr machen oder ich muss irgendwie einen Teil von mir unterdrücken oder aufgeben und das ist überhaupt nicht. Es ist eine Aufgabe wie eine Berufung, würde ich sagen.
Das ist voll cool, aber hat es da bei dir einen Moment gegeben, weil ich weiß ja von dir, dass du gerne in jungen Jahren einmal Astronautin werden wolltest, dann wieder davon abgekommen bist, hat es irgendwann bei dir so einen Moment gegeben, wo du gesagt hast, na, ich kann da voll dahinter stehen, ich bin in die Familie Zotter reingeboren und Schoko darf auch die Zukunft meines Lebens sein?
Ja, tatsächlich. Also das war aber schon mit, da war ich 14, 15 herum. Da haben wir, als wir unsere Umstellung auf Bio und Fair gemacht, also wir waren davor, wir sind jetzt immer noch ein Handwerksbetrieb, aber halt ein wir haben coole Zutaten, coole Produkte, aber mit Bio-Umstellung und mit Fair-Umstellung hat sich das Ganze natürlich dann in eine nachhaltige Richtung entwickelt, in eine sozial ausgleichende Gerechtigkeit sozusagen. Und das ist natürlich ein Spektrum von einem Unternehmen, was man sich als junger Mensch nur wünschen kann. Also so geil kann es am Mond gar nicht sein, wie es hier jetzt mit den Gestaltungsmöglichkeiten und mit dem Impact, den du haben kannst, wie du das richten kannst. Ein Teil von dem, was ich halt so mache, ist zum Beispiel auch mit unseren Kakaobauern arbeiten oder mit unseren Kakaopartnern eben Austausch pflegen, sie besuchen, mit ihnen Verkostungen zu machen und so weiter. Und mit jedem Mal merkt man einfach, wie toll dieser Kreislauf sein kann, wenn man sich halt mit dem gesamten Kreislauf eines Produkts beschäftigt. Von den Zutaten und dann natürlich auch bis zum Endkunden. Wenn die eine Freude haben mit den Schokoladen, dann ist es natürlich für mich auch super. Und eben diesen Kreislauf zu schaffen, das ist das Schöne. Also da habe ich jetzt nicht wirklich was aufgeben müssen.
Sehr cool. Was, glaube ich, auch so ein bisschen so für euer Unternehmen steht, ist ein bisschen dieser Mut, verrückte Dinge auszuprobieren. Gab es für dich so einen Moment, der für dich persönlich so ein richtiges Autsch war, wo du aber was draus gelernt hast? Ich weiß, es ist jetzt da sehr, sehr tolerant. Wir probieren jetzt einfach mal Dinge aus und wenn nicht, landen sie halt im Ideenfriedhof. Aber hat es so irgendeinen Moment gegeben, wo du gedacht hast, okay, das ist jetzt wirklich ein bisschen daneben gegangen, aber wir haben das und das daraus gelernt?
Ha, gute Frage. Also ich meine, dafür haben wir den Ideenfriedhof gebaut, dass so Dinge, die schief gehen, an die erinnert man sich zwar und die gehören natürlich auch Teil zum Unternehmerleben. Man kann nicht immer alles richtig machen. Wenn du alles richtig machst, dann probierst du das nicht genug, weil dann weißt du nie, was wäre noch gegangen. Das heißt jetzt nicht, dass man nur risikofreudig sein soll, aber es heißt, dass man sich durchaus erlauben kann, nur 80% der Entscheidungen sollten so mehr oder weniger richtig sein. 20% dürfen auch daneben gehen. Das ist schon ganz normal. Natürlich, ich meine, man jetzt auf Schokosorten bezogen zum Beispiel. Das hat jetzt endlich funktioniert, aber es hat 5 Jahre gedauert. Seit wir das letzte Mal gesprochen haben, da habe ich, glaube ich, gerade angefangen mit dieser Entwicklung, ein veganes Karamell zu machen.
Ja, genau.
Und das ist gar nicht so einfach. Und jetzt haben wir es endlich geschafft. Aber es hat 5 Jahre gedauert. Also es ist jedes Jahr, habe ich es schon einmal präventiv in den Katalog reingeschrieben und jedes Jahr bin ich dran gescheitert und das war echt deppert. Und dann ziehst halt noch 5 mehr Rezepte irgendwie zusammen und probierst das und jenes. Und man muss ja auch unsere Kollegen und Kolleginnen begeistern dafür, weil die sollen ja auch mit ausprobieren und die brauchst du als Input. Und wenn es dann jedes Mal scheiterst, das ist echt blöd. Vor allem, wenn es jetzt, sagen wir mal, noch, ich bin mein Leben lang in der Firma, aber trotzdem ist es natürlich, wenn du jetzt sagst, okay, du bist die Tochter vom Chef, du musst dich ja trotzdem beweisen. Und dann natürlich mit sowas die ganze Zeit gegen die Wand zu rennen. Da habe ich dann echt Glück gehabt, dass mich meine Kollegen, mein Team schon so lange kennen, dass dann nicht irgendwie heißt, ja, okay, die ist ja nur verrückt und will das nicht eingestehen, dass das nicht funktioniert. Und jetzt haben wir es geschafft. Und die geht gar nicht so schlecht. Das ist die Mandarine und Karamell Tonka.
Muss ich demnächst probieren.
Die funktioniert super, ist eine tolle vegane Schokolade und jetzt gerade natürlich für die Weihnachtszeit super. Heißt nicht, dass ich fertig bin mit dieser Entwicklung, weil es gibt dann noch andere Möglichkeiten, die man ausprobieren muss. Aber jetzt haben wir zumindest ein verkaufbares Produkt und das ist schon einmal schön.
Und wie war das dann in dem Moment, als du dann gedacht hast, okay, jetzt bin ich mehrere Jahre lang daran gescheitert und wann war dann der Moment da, wo du sagst, okay, das ist es jetzt?
Wir haben die Kombination zum ersten Mal als Tafel eben zusammengetan und ausprobiert. Und das war einfach so ein geiler Moment, wo du sagst, hey, die schmeckt ja wirklich super, da kann ich die ganze Tafel davon essen. Und wenn du so ein Gefühl hast, dass das passiert, und bei uns ist ein bisschen ein Indikator in der Produktion, wenn man Muster hat, die kommen in so eine Kiste rein. Und die Kiste steht so ziemlich zentral in der Produktion herum, damit man halt immer hingehen kann. Und wenn diese Musterstücke immer kleiner werden oder immer weniger, dann heißt es, dass nicht nur ich, sondern auch eben unser Team daran nascht. Und das ist ja auch vollkommen okay, die sollen ja auch dran naschen. Aber du merkst halt, wenn eine Sorte richtig erfolgreich wird, wenn sie gleich einmal weg ist. Und das hat bei der funktioniert. Das war so der Moment, wo mir gedacht habe, hey, das bilde ich mir nicht nur ein, sondern das schmeckt auch unseren Kollegen.
Sehr cool, dass ihr das gleich austestet. Also machst die Feldforschung gleich in der Firma.
Ja.
Ja, sehr cool. Julia, wir sind jetzt im Jahr 2025, wir nehmen das jetzt gerade noch in diesem Jahr auf, aber nächstes Jahr steht ja eine große Veränderung bei euch im Haus und zwar werden dein Bruder und du Zotter übernehmen, das heißt, es geht an die zweite Generation. Du hast vor 5 Jahren im Interview gesagt, dein Papa so ein bisschen der Kopf ist und mit den verrückten Ideen und deine Mama ist aber die, die das alles zusammenhält und ohne Mama wird's gar nicht gehen. Also quasi der Hals, der den Kopf dann auch trägt mit all seinen Ideen. Und wie schaut das dann bei dir und bei deinem Bruder aus? Gibt es da schon Pläne und wie seid ihr im Zusammenarbeiten? Seid ihr auch ein Kopf und ein Hals oder wie schaut das aus?
Ich glaube schon, dass wir auch in die Richtung wahrscheinlich wieder sein werden. Also mein Bruder und ich, wir sind ja fast gleich alt. Also zwischen uns sind nur 11 Monate. Wir sind katholische Zwillinge, wenn man das so nennen möchte.
Irish und Twins oder so, ja.
Oder Irish Twins, ja genau. Und wir sind ja eigentlich ein Leben lang schon zusammen unterwegs. Die einzige Zeit, wo wir nicht permanent zusammengepickt sind, war, als ich im Ausland war oder er, also als Austauschschüler, und als ich in China war. Und ein Grund, China war ja für mich so etwas, natürlich, das war meine eigene Welt, das war meine eigene Bubble, da vergeht die Zeit so schnell. Und der Grund für mich dann tatsächlich zu sagen, okay, und jetzt komme ich zurück nach Österreich, war mein Bruder. Er hat gesagt, hey, es wird jetzt einmal Zeit, ich brauche dich zu Hause auch und komm. Und dann haben wir gedacht, ja, okay, passt, dann Deswegen bin ich zu dem Zeitpunkt damals auch heimgekommen. Das war dann vor Corona und danach war es eh gut, weil ich habe eh nicht mehr zurück nach China können für die Corona-Zeit. Das heißt, der Michi und ich, wir arbeiten auf einer sehr engen Ebene zusammen. Wir sind aber sehr unterschiedliche Menschen. Und ich glaube, wir sind so unterschiedlich, dadurch, dass wir schon so lange Zeit miteinander verbringen, funktioniert das auch ganz gut, dass wir unterschiedliche Aspekte abdecken, weil wir sind wie Tag und Nacht oft. Also ich bin ja gerne mal das Chaos und mein Bruder ist die Ordnung. Also mein Bruder ist wahnsinnig fokussiert, wahnsinnig genau, der kann sich in Dinge so extrem reindenken, dass ich ihn manchmal gerne rupfen würde, aber das braucht's. Also du brauchst jemanden, der wirklich genau ist bei vielen Dingen. Und deswegen ist er auch unser Technikchef. Er macht unsere ganze IT-Software-Themen. Also ich kann mir ja Maschinen wünschen. Also zum Beispiel, wenn es jetzt um Druckermaschinen geht. Das ist meine Expertise, dass ich weiß, okay, welche Maschine für welchen Einsatz, wie können wir die verwenden, was können wir da rausmachen, was können wir da für Produkte drauf machen, was sind die Spezifikationen dieser Maschine oder eines Prozesses. Aber derjenige, der sich dann damit beschäftigen muss, wie füge ich das bei uns überhaupt ein, dass das in unserem System läuft, dass das gewartet wird, dass die Maschine, wenn man sie einschaltet, auch tatsächlich angeht, das ist dann das Problem von meinem Bruder. Also insofern passt das ganz gut und er bringt ja auch unsere Firma in die Zukunft. Also man sieht das von außen nicht so, aber wir sind technisch gesehen eine sehr fortgeschrittene Firma. Natürlich in Zeiten, wo Cybersecurity sehr, sehr wichtig ist, bin ich wirklich froh drüber, dass mein Bruder ein wahnsinnig paranoider Mensch ist in die Richtung. Dass mir zwar die meiste Zeit geht es mir am Geist, weil ich die ganze Zeit irgendwelche neuen Passwörter brauche, die ich mir natürlich nicht merken kann, aber das ist natürlich sehr, sehr wichtig. Also er ist derjenige, der uns im Prinzip in die technische Zukunft führt. Unser Online-Shop ist wahnsinnig modern. Also wir haben so viele Spielereien bei uns, die nur deswegen funktionieren, weil er sich wirklich überlegt, wie kann ich das einpflegen und wie funktioniert das auf Dauer bei uns. Das heißt, ich kann mir irgendwelche wilden Ideen, was ich halt im Schokotheater halt noch machen möchte, überlegen. Und dann gehe ich zu ihm und dann arbeiten wir gemeinsam daran, wie können wir das in die Realität bringen. Und dass das aber täglich läuft, das ist wirklich seine Tat sozusagen. Also im Prinzip arbeiten wir da sehr, sehr gut zusammen, weil ich bin halt eher so die sky's the limit, schauen wir mal, was geht. Und er sagt dann, ja, okay, aber in die Realität müssen wir es auch bringen. Und dieser Kompromiss zwischen uns funktioniert dann meistens sehr, sehr gut. Aber das geht halt auch nur zwischen uns, weil wir schon so lange zusammenarbeiten. Und weil wir verwandt sind. Also da geht's ja auch, wir streiten uns so nicht. Aber weißt du hast halt unterschiedliche Meinungen. Aber am Ende bist du dann halt doch Bruder und Schwester. Und dann versuchst du es halt trotzdem. Wenn das ein Arbeitskollege wäre oder eine Arbeitskollegin, dann wäre das halt ein bisschen was anderes, glaube ich. Und deswegen sind wir da auch stark als Geschwisterpaar sozusagen. Und das wird halt auch in Zukunft so sein. Ich werde eben die Geschäftsführung übernehmen, die Position von meinem Vater. Und mein Bruder wird eine ähnliche Rolle übernehmen wie unsere Mutter. Allerdings sind die beiden ja immer noch im Unternehmen.
Das wollte ich gerade fragen. Ich kann mir nämlich deinen Papa ganz, ganz schwer im Ruhestand vorstellen. Habt ihr da schon drüber gesprochen, wie das dann sein könnte? Oder schaut es einfach mal, lasst es auf euch zukommen?
Oder? Wir reden da schon seit Jahren darüber.
Ja.
Nur ist es natürlich immer so weit in die Zukunft. Und seit Jahren möchten der Michi und ich unserem Vater das Buch schenken, die schönsten einsamen Inseln der Welt. Also es war immer so ein bisschen eine Androhung, dass er halt auf eine einsame Insel geschickt wird. Aber das war eben deswegen immer ein Spaß zwischen uns, weil wir sind nie davon ausgegangen, dass das überhaupt notwendig wird. Ich habe sie vorhin schon mal angeschnitten. Also in Shanghai konnte ich mich zwar ausleben, bin aber dann draufgekommen, dass viele Dinge, die ich mache, ja eigentlich, oder alles, was ich so gemacht habe, genauso in unser Unternehmen in Österreich passt. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, ich muss jetzt warten, dass ich bis die letzte Unterschrift gesetzt ist, damit ich endlich die Schlösser austauschen kann und meinen Vater tatsächlich auf eine einsame Insel schicken, dann überhaupt nicht. Die Dinge, die mein Bruder oder ich machen wollen, die machen wir jetzt schon. Die haben wir vor Jahren schon gemacht. Also es ist jetzt nicht so in unserer Familien- oder Unternehmenskultur, dass da irgendwie der Alte oben sitzt und sagt, na, ich weiß alles besser. Das hat mein Vater auch wirklich sehr toll gemacht, dass er uns auch immer eingebunden hat. Insofern, wenn es jetzt um Entscheidungen geht, dann treffen wir die gemeinsam, weil ausbaden müssen sie da, Michi und ich. Mein Vater hat jetzt in den nächsten paar Monaten keine Entscheidungen mehr, die langfristig sind, die er selber dann irgendwie ausbaden muss. Und die erste Entscheidung, die wir in die Richtung getroffen haben, ist eigentlich schon 2006 gefallen, als wir damals Bean-to-Bar ausgebaut haben. Also unser großes Schokotheater. Das war unsere bis jetzt in der Firma größte Investition und auch der risikoreichste Schritt in eben eine Skalierung zu einem viel breiteren Sortiment. Und damals schon haben meine Eltern gesagt, naja, wir machen das jetzt noch 20 Jahre. Und das heißt, wir können schon aufbauen und wir können das schon weiterführen. Aber richtig ausbaden, diese Entscheidung, werdet ihr dann auch müssen. Und deswegen war damals schon die Frage, wollen wir das überhaupt? Und wenn wir es nicht wollen, dann hätten sich meine Eltern dieses Risiko für die nächsten 20 Jahre nicht angetan. Ich meine, jetzt im Blick zurück war es die richtige Entscheidung, aber es hätte auch die falsche Entscheidung sein können. Es hätte bedeutet, ja, dass wir vielleicht als Firma knapp am Sterben gewesen wären. Und sie haben damals die Entscheidung nur getroffen, weil wir gesagt haben, ja, wir stehen dahinter. Und seither, jede große Entscheidung geht in die Richtung.
Auch voll spannend, Julia, weil ich meine, da warst du selbst erst ein Teenager, als du diese Entscheidung quasi fällen musstest, zusammen mit deinem Bruder. Und war das für dich dann klar? Ja, das machen wir. Das ist die Zukunft. Nachhaltigkeit, fair, das wollen wir machen.
Genau, ja. Also das war, ich meine, wir waren ja schon länger in dieser Sphäre drinnen, selbst vor unserer Umstellung. Und dann merkt man halt, dass es wichtig ist, etwas zu tun. Und dass es wichtig ist, natürlich auch für die Produktqualität dafür zu sorgen, dass alle Leute, die da mitarbeiten, das auch gern machen oder mit Stolz machen oder halt auch was davon haben. Weil man kann sich nicht erwarten, dass man irgendein gutes Produkt kriegt, vor allem nicht was zum Essen, wenn der Hintergrund davon den Leuten oder auch den Produzenten nicht tatsächlich einen Mehrwert bringt. Und da haben wir gesagt, na, sicher wollen wir da weitermachen. Natürlich, unsere Eltern haben uns nicht einen Vertrag vorgelegt, um zu sagen, okay, und jetzt Blutstropfen drauf und ihr werdet dafür immer angehängt sein. Das war es eigentlich gar nie. Aber es war zumindest die Richtung, dorthin weiterzugehen. Seither ist es mir nicht ein einziges Mal passiert, dass ich mir gedacht habe, ich will jetzt was anderes machen. Und ich glaube, es geht ja, ich glaube, jeder Mensch hat verschiedene Talente. Also ich bin sicher nicht nur eine Schokomacherin. Ich könnte auch was anderes machen. Ich könnte mich auch in anderen Berufen oder anderen Aufgaben sehen. Aber irgendwann muss man sich halt entscheiden, was will ich jetzt tatsächlich machen und welches Talent möchte ich am ehesten verfolgen. Und für mich ist es das. Das heißt jetzt nicht, dass ich nicht andere Sachen nebenher auch machen kann. Aber wenn man das einmal findet, wo man sagt, okay, da sehe ich mich jetzt aufgehoben und es ist okay, dass ich die 5 anderen Wege, die ich vielleicht auch machen hätte können, nicht beschreite, dann ist es vollkommen in Ordnung. Ich glaube, das ist etwas, das für die persönliche Entwicklung von jedem oder jeder von uns wichtig ist. Man kann nicht überall gleichzeitig sein. Und wenn man das versucht, das kann man eine Zeit lang durchziehen, aber man wird wahrscheinlich nicht glücklich, wenn immer rechts oder links vom Weg das Interessantere ist. Irgendwann dort anzukommen, dass man genau auf dem Weg, wo man jetzt ist, eigentlich eh glücklich ist. Auch wenn ein anderer Weg vielleicht auch schön sein kann. Ich glaube, das ist eine Kraft oder eine Power, die man sich wahrscheinlich erarbeiten muss oder halt wo man am meisten an sich selber arbeiten muss. Aber ein glückliches Leben in die Richtung zu führen, ist dann wahrscheinlich das größte Geschenk.
Das ist für cool,
das heißt nicht, dass ich was nicht ändern kann, aber zumindest einmal im Jetzt zu leben, würde ich einmal sagen.
Das ist voll spannend. Und würdest du sagen, wenn du jetzt zurückschaust, okay, diese Entscheidung ist sozusagen vor 20 Jahren schon gefällt worden, nachhaltig, fair. Wie hat sich das in den letzten Jahren auch verändert? Ich würde mal sagen, sowas wie einen Trend dann gegeben in Richtung Nachhaltigkeit. Und wenn ich mir jetzt aber so ein bisschen die wirtschaftliche Lage anschaue, könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht einige sich denken, ja, Zotter schmeckt voll super und toll, tolles Premium-Produkt. Aber puh, wenn ich jetzt in mein Geldtasche schaue, keine Ahnung, kaufe ich jetzt die Schoko vom Discounter oder so. Merkt ihr da was oder überzeugt sie so sehr mit dem Produkt, dass die Leute einfach sagen, wir stehen so hinter dem Wert auch und hinter dem, was ihr macht, das ist es mir einfach wert. Ich zahle den Preis.
Also wir sehen schon, dass gestiegene Preise natürlich heißen, dass man jetzt mengenmäßig weniger Absatz hat. Also wir haben ja die Kakaokrise jetzt im Hintergrund gehabt. Die Kakaopreise sind fast in den Himmel geschossen. Natürlich widerspiegelt sich das auch im Schokopreis. Wir sehen allerdings, dass wir eher ins Mittelfeld gerutscht sind. Also der Preisunterschied zwischen unserer Schokolade und, sagen wir mal, einer Massenschokolade ist nicht mehr so groß, wie er mal war. Das liegt daran, dass jetzt auch die sehr, sehr Großen endlich einmal einen angemessenen Preis für den Kakao zahlen müssen. Natürlich, weil es Knappheit gibt und dieser höhere Kakaopreis ist natürlich immer mit einem Wermutstropfen zu genießen. Der ist ja nur deswegen da, weil Ernten ausgefallen sind. Jetzt als Kakaobauer, wenn du jetzt 40% weniger Ernte hast, aber das doppelte Verdienst, ist jetzt trotzdem nicht unbedingt so viel mehr da. Also das muss man schon bedenken. Mhm. Aber es bietet eine bessere Basis für ein besseres Einkommen. Also so tief wie der Kakaopreis mal war, wird er wahrscheinlich nie wieder sinken. Mhm. Was gut ist. Insofern sind wir jetzt einmal wo dort, wo man am Markt auch sieht, was passiert, wenn faire Preise gezahlt werden oder angemessenere Preise gezahlt werden. Weil das war bis jetzt immer ein verzerrter Wettbewerb eigentlich. Also ich bin der festen Überzeugung, dass wir einen Preis zahlen, der für unsere Lieferanten gut ist. Also dass sie eben davon leben können. Wir zahlen keine utopischen Preise, aber das machst du in Österreich auch nicht, dass du einfach so. Wir zahlen für eine super Qualität einen Preis, wo die Leute davon leben können. Das ist ja immer ein verzerrter Wettbewerb gewesen, wenn du dann eben einen ganz, ganz billigen Preis, wo die Leute eben nicht davon überleben können, aber weil sie keine andere Wahl haben, weil sie mitten im Nirgendwo halt auch nicht auskommen, daraus dann eine billige Schokolade zu machen, ist einfach. Mhm. Aber es entspricht nicht der Realität auf der Welt, was wir eigentlich brauchen. Ist ja das Gleiche mit Klimawandel betrifft uns alle, im Süden noch viel mehr als uns. Mhm. Warum ist eine nachhaltige Schokolade und nachhaltiges Produkt, warum ist das teurer als eines, das nicht nachhaltig ist? Das nachhaltige Produkt hat ja eigentlich die besseren Langzeitwirkung für uns alle.
Ja.
Jeder, der ein absolutes Billigprodukt auf Kosten der Umwelt macht, zerstört uns eigentlich langfristig die Umwelt und erzeugt einfach nur Kosten. Das Produkt sollte eigentlich teurer sein. Das heißt, wir haben jetzt ungefähr mal so ein bisschen die Situation, dass sich die Preise ein bisschen anpassen. Für uns heißt das immer noch, dass wir die doppelten Kakaopreise, dass wir also von hohen Kakaopreisen immer noch das Doppelte haben, weil wir einfach die Qualität haben. Aber es wird sich wahrscheinlich auch wieder ein bisschen am Mittelfeld einpendeln, würde ich jetzt mal sagen. Insofern, das beantwortet jetzt zwar nicht deine Frage, aber das ist mir wichtig eben in der Basis, weil wir schon so lange so transparent sind und ich hoffe auch ehrlich rüberkommen und es steht ja unser Name drauf. Also wir machen sicher nichts, was wir als Familie nicht verantworten wollen würden oder was wir nicht selber essen wollen würden. Da hast natürlich dann auch einen gewissen Vertrauensvorschuss bei den Kunden. Und wir haben das Glück, dass unsere Schokolade nicht einfach nur gekauft wird, weil sie bio und fair ist. Also man kauft uns nicht nur, weil man nett sein will, um das jetzt überspitzt zu formulieren, sondern weil die Schokolade ja auch gut schmeckt. Und man kauft sich vielleicht keine 10 Tafeln mehr, aber vielleicht 5 zum Geschenk. Ist ja auch in Ordnung. Wir als Unternehmen, als Familienunternehmen, ist es auch wichtig, es kann nicht immer nur ins Himmelreich wachsen. Man muss sich so aufstellen, dass wir auch zurechtkommen mit wenn das Unternehmen nicht permanent wächst. Ich meine, wie weit wollen wir noch wachsen? Es ist jetzt schon relativ lange klar, dass die Erde mal unser einziger Planet ist und auch für längere Zeit so bleibt. Und wenn jeder immer wächst, dann ist halt auch deppert. Also da müssen wir rauskommen, weil man kann diesen Traum zwar jetzt noch haben und alles andere verdrängen, aber unsere Welt hält das nicht mehr so lange aus. Das heißt, wir müssen uns darauf ausrichten, was passiert mit weniger Wachstum, weil einfach unsere Welt endlich ist.
Und wie macht sie das, Julia? Wie richtet sie euch darauf aus?
Naja, wir sind trotzdem ein mittelständisches Unternehmen. Wir machen eine sehr, sehr gute Qualität. Wir hängen nicht von der Masse ab. Und wir haben verschiedene Standbeine. Also wir bieten ein Erlebnis bei uns. Die Leute können vorbeikommen, können einen geilen Tag verbringen. Und das ist etwas, das ist in relativ naher Entfernung zu machen. Also jetzt von Wien oder Graz aus oder was auch immer. Das ist ein wirklich wichtiges Standbein von uns. Wir arbeiten mit vielen kleinen Händlern zusammen. Die bieten immer noch den Vorteil von Beratung, von einem coolen Einkaufserlebnis, wo ich nicht das Gefühl habe, ich gehe jetzt durch irgendwelche Regale durch und darf mich selbst da irgendwie jetzt, wie soll ich sagen, durchkämpfen, um die Produkte zu finden, die ich vielleicht haben will. Natürlich, es gibt immer mehr Eigenmarken, aber man sieht auch, will ich die Eigenmarken immer haben? Das ist ja auch irgendwann langweilig. Ich meine, wir sind ja keine Katzen, die immer das gleiche Katzenfutter haben wollen. Also wir wollen ja schon eine Freude haben. Und insofern sehen wir da schon eine Richtung dorthin. Also für uns eben eine Stabilität, dass wir sagen, und wenn wir nicht wachsen, es geht sich für unsere Mitarbeiter aus, es geht sich für uns aus, wir brauchen kein Wachstum. Es wäre schön, wenn es gleich bleibt. Also es essen Leute unsere Schokolade, das passt. Wir sind auch hauptsächlich in Österreich und in Deutschland unterwegs. Das ist sehr nah. Insofern sind wir da sehr zufrieden. Cool. Und wir haben natürlich auch keine Shareholder, oder sonstige Finanziers im Hintergrund, die immer sagen, ja, okay, ich will da jetzt was raussaugen, sind wir nicht. Als Familie haben wir ja, ist ja das unser Baby sozusagen. Das heißt, alles, was extra überbleibt, wird auch wieder reingefüttert, damit es halt gut leben kann.
Sehr cool. Julia, wenn du jetzt auf die nächsten 5 Jahre schaust, wir haben jetzt über die letzten 5 Jahre auch ein bisschen gesprochen und jetzt werf mal einen Blick in die Zukunft. Wo soll es denn mit Zotter noch hingehen? Du hast schon gesagt, ins unendliche Wachstum, das ist gar nicht das, was ihr unbedingt anstrebt. Aber was für Innovationen oder was, auf was kann man sich noch freuen?
Naja, wenn wir wüssten, was in den nächsten Jahren passiert, das wäre das erste Mal seit unserer Unternehmensgründung, dass wir so weit in die Zukunft planen. Also bei den Innovationen wird es natürlich bleiben. Also jetzt einmal neue Schokosorten ausgenommen. Man denkt sich jedes Jahr, okay, und was mache ich jetzt nächstes Jahr? Und dann hast du eh wieder viel mehr Sachen, die du eigentlich machen willst, als überhaupt möglich sind. Darauf darf man sich dann Ende Juli freuen, Ende August, wenn unsere neue Saison kommt. Aber natürlich als Unternehmen oder als die Art von Biotop, die wir sind, gibt's ja noch einige Dinge, die man machen kann. Also da reden wir jetzt von Klimaresilienz, von Energieautarkie. Das sind alles so Dinge, die haben jetzt nicht wirklich mit Schokolade per se zu tun, aber mit uns als Unternehmen, das möglichst rumzugestalten. Mhm. Solche Dinge werden laufend passieren. Gibt's auch, arbeiten jetzt schon so um die 68% mit nur eigens produzierter Energie.
Wow.
Aber 68% heißt immer noch, dass ein bisschen Luft nach oben ist, um es noch ein bisschen zu verbessern. Also wir wollen als Unternehmen schon auch ein Vorzeigeprojekt sein, dass es nicht ausreicht, nur ein Produkt zu verkaufen, sondern eben das, was wir verändern können in unserem Umfeld, das wollen wir auch. Und da werden natürlich die nächsten Jahre auch ein bisschen davon geprägt sein.
Oh, das ist voll spannend. Julia, ich habe jetzt noch ein paar Abschlussfragen und zwar möchte ich dir die gleichen Abschlussfragen stellen, die ich dir vor 5 Jahren gestellt habe, damit wir eine gute Vergleichbarkeit haben. Eine Frage, also 2 Fragen sind dabei, die ich dir noch nicht gestellt habe. Du arbeitest sehr viel und du hast als Kind auch mitbekommen, dass deine Eltern sehr, sehr viel gearbeitet haben. Was tust du, um abzuschalten und wie kannst du dich gut entspannen?
Ha, ja. Also ich mache jetzt regelmäßig mein Sportprogramm, das ich eh brauche bei meinem Schokokonsum. Das heißt, ich gehe regelmäßig zum Krafttraining, ich mache auch Kampfsport. Das ist für mich so ein bisschen der Weg zum Abschalten, um mal ganz was anderes zu machen. Aber generell draußen zu sein, wir haben ja doch relativ viele Tierchen bei uns. Das ist auch immer für mich so ein bisschen der Moment, wo man einfach zur Ruhe kommt.
Dann, mit wem, lebend oder bereits verstorben, würdest du denn gerne mal deine Lunchbreak verbringen?
Das hast du damals nicht gefragt.
Ich habe jetzt beim Anhören nicht noch einmal... Weiß nicht, vielleicht habe ich es überhört. Vielleicht war ich zu abgelenkt während dem Kochen, als ich den Podcast angehört habe. Aber ich glaube nicht, dass ich es gefragt habe.
Also es klingt vielleicht cheesy. Der hat auch nie gelebt. Ich meine, ich finde Willy Wonka jetzt als fantastische Person irgendwie, weil der Vergleich so oft da ist und ich würde mich echt gerne mit dem Typen mal unterhalten, zu schauen. Das wäre schon lässig. Ich weiß nicht, ob du diese Antwort zulässt, sonst müsste ich jetzt noch eine Weile überlegen.
Das lasse ich aber total zu. Es ist noch nie eine Person genannt worden, die sozusagen fiktiv ist, von dem her, das muss unbedingt im Podcast bleiben. Okay, Willy Wonka, das passt gut, das ist sehr gut. Und die 2 Fragen habe ich dir tatsächlich letztes Mal auch gestellt, eben vor 5 Jahren. Und zwar, wer oder was inspiriert dich?
Ich glaube, ich bin jemand, der meine Inspirationen einfach aus meinem Umfeld holt. Also ob ich jetzt auf einer Reise bin und einfach nur essen gehe oder halt mit Leuten rede. Ich bin niemand, der sich in ein stilles Kämmerchen setzt und jetzt einfach nur mal vor mich hin da plant oder sich schemt, sondern ich hole mir das tatsächlich aus Interaktionen. Ob ich jetzt ein Buch lese oder essen gehe oder Freunde treffe oder auf Reisen bin, oder einfach Dinge ausprobiert bei uns in der Produktionsküche. Das sind einfach, daraus hole ich mir das.
Sehr cool. So ähnlich hast du das vor 5 Jahren auch gesagt. Also das hat sich nicht geändert.
Ja, schön, dass man immer gleich ist.
Und allerletzte Frage heute. Gibt es so eine Sache im Moment, die du immer weiterempfiehlst? Also das letztes Mal hast du eine Schokoladensorte genannt, die du gerade empfiehlst. Gibt es irgendwas, muss jetzt auch keine Schoko sein, kann auch irgendwas anderes sein, kann ein Buch sein, kann eine App sein, kann sein CrossFit, was auch immer. Du sind keine Grenzen gesetzt.
Was man machen soll. Es bleibt wieder bei einer Schokolade, weil die halt auch gerade sehr präsent ist. Und ich finde zum Beispiel, wir haben so eine neue, die ist Hirn mit Ei. Also das ist... gebratenes, karamellisiertes Schweinshirn, cremig aufgemixt in einem Eierlikör. der mit Birnenschnaps gemacht ist, also Hirn in der Birne. Im Prinzip eine Eierlikör-Ganache. Also schmeckt jetzt nicht nach Hirn, aber Hirn schmeckt jetzt nicht wirklich nach viel und es ist auch nicht so viel Hirn drinnen. Und die zweite Schicht ist eine Nougat-Ganache mit gehackten Nüssen. Und mir geht's darum, es ist eine super gute Schokolade. Und in einer Blindverkostung würde ich jetzt mal sagen, wenn man Eierlikör prinzipiell mag, was die meisten Leute wollen, wenn man Alkohol damit kein Problem hat, auch die meisten Leute, würde ich jetzt mal sagen, die in einer Blindverkostung 90% lieben diese Schokolade. Sehr viele würden sagen, das ist jetzt meine neue Lieblingsschokolade. Wenn man dann sagt, was drin ist, dann trauen sich die Hälfte von diesen Leuten nicht mehr hingreifen. Obwohl sie vorher gesagt haben, das ist jetzt meine Lieblingsschokolade. Und also es geht mir weniger um den Geschmack der Schokolade, sondern eher um dieses Gedankenexperiment, das man ausprobieren soll. Und das muss nicht unbedingt eine Schokolade sein, aber es können andere Dinge auch sein, wo man seine eigenen Vorurteile und sein eigenes Kopfkino mal ein bisschen untersuchen kann und einmal sieht, hey, was macht das mit mir? Es kann im Essen sein, das kann auch sich künstlerischer Art sein, wenn man irgendwo hingeht und sagt, hey, geh wohin, wo ich die Kunst gar nicht verstehe oder eigentlich nicht damit, einverstanden bin. Oder ich treffe Leute, die eine ganz andere Lebenseinstellung haben als ich. Und da versuchen irgendwie mal zu schauen, hey, was macht das mit mir und warum bin ich da so dagegen? Und da ist die Schokolade natürlich ein tolles Medium, um das einmal low-key auszuprobieren. Aber im Prinzip, im Großen und Ganzen geht es darum, sich selbst ein bisschen zu challengen. Und ja, nicht irgendwo stehen zu bleiben oder in seinen Denkmustern sich einfangen zu lassen. Weil das macht das Leben ein bisschen langweilig. Man hat ja noch genug vor sich. Insofern ist es schön, wenn man was ausprobieren kann.
Vielen lieben Dank, Julia, für das super coole Interview. Ich würde sagen, bis in 5 Jahren wieder im Podcast.
Bis in 5 Jahren. Ich wünsche dir eine schöne Feier.
Danke.
Genieß es. Ich hoffe, die Sektflasche ist groß und dick und gut gekühlt. Und ich freue mich schon, die anderen Folgen auch zum Hören. Du hast ja noch ein paar andere Senioren, die auch noch zu Wort kommen sollen.
Genau, zum 6-jährigen Jubiläum. Genau. Vielen, vielen lieben Dank, Julia.
Und das war's mit dieser Jubiläumsfolge von Lunchbreak Stories. Bevor ihr jetzt in euren Tag startet oder vielleicht gerade eine kleine Pause beendet, möchte ich einfach Danke sagen. Danke, dass ihr seit 6 Jahren dabei seid. Manche von euch wirklich von der allerersten Folge an. Eure Treue, eure Nachrichten, eure Unterstützung. Ohne euch gäbe es diesen Podcast nicht in dieser Form. Wirklich danke von Herzen. Wenn euch diese Episode gefallen hat, dann freue ich mich riesig, wenn ihr Lunchbreak Stories abonniert, euren Freundinnen weiterempfehlt oder und mir eine 5-Sterne-Bewertung dalasst. Das hilft dem Podcast mehr, als ihr glaubt und ist für mich jedes Mal ein kleines Geschenk. Und weil es ein Jubiläum ist und ich im Dezember etwas spontaner bin als sonst, es wird nämlich mehr Folgen geben als ursprünglich geplant, das heißt aber auch, es gibt noch die Möglichkeit, eine Episode zu sponsern. Wenn ihr also mit eurem Unternehmen, eurem Projekt oder eurer Marke dabei sein wollt, meldet euch gerne einfach an info@lunchbreakstories.at eine E-Mail. Außerdem möchte ich im Dezember wieder einen Pro-Bono-Platz vergeben. Eine soziale Einrichtung, ein Verein oder ein gemeinnütziges Projekt bekommt einen komplett kostenlosen Werbeplatz an bester Stelle im Podcast. Wenn ihr also eine Organisation kennt, die unbedingt unterstützt werden sollte, schreibt mir einfach auf Instagram unter @lunchbreakstories. Ich freue mich auf eure Vorschläge. Danke, dass ihr da seid. Heute, seit 6 Jahren und hoffentlich noch ganz, ganz lange. Bis zur nächsten Folge nächste Woche. Ciao.